Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht es nämlich schon los mit der Bewerbungsphase. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß!
Mittlerweile haben wir über 200 Wohnungen gekauft. Dabei haben wir Erfolge gefeiert und Fehler gemacht. Heute sprechen wir darüber, was wir anders machen würden und wie du daraus lernen kannst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Bodo, wir sind ja schon jetzt langjährig zusammen investiert und haben ja schon sehr viele Erfolge gemeinsam feiern können. Immobilien machen Spaß. Auf jeden Fall. Bringen uns weiter.
Auf jeden Fall.
Und gleichzeitig haben wir auch Fehler gemacht.
Auf jeden Fall.
Und wir tauschen uns immer wieder dazu aus. Ja. Und versuchen aus der Vergangenheit zu lernen. Und heute wollen wir euch aufgegliedert in 4 Punkten einfach mitgeben, worüber wir uns intern austauschen und was für uns wichtig ist, wie wir in die Zukunft blicken.
Auf jeden Fall, Martin. Wir investieren mittlerweile seit über 6 Jahren zusammen, aber von den Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, fühlt es sich eher an wie 20 Jahre. Ja. Also auf jeden Fall könnten wir genug berichten für 20 Jahre. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen und die Synthese daraus, aus den Erkenntnissen, wollen wir heute mit euch gemeinsam hier erörtern.
In den 6 Jahren, wo wir zusammen investieren, haben wir verschiedene Geschäftsfelder ausprobiert. Wir haben Bestandshäuser angekauft, entwickelt. Wir haben Fix und Flip gemacht von Wohnungen. Wir haben in Berlin, bei Berlin, in Thüringen, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen gekauft. Und da wird deutlich, dass wir einfach sehr viel Erfahrung gemacht haben. Ja. Wir haben uns aber auch dadurch defokussiert. Und deswegen ist das ganze Video, glaube ich, heute ausgerichtet auf das Thema Fokus.
Du hast noch Handwerkervermietung, Kurzzeitvermietung, Maklergeschäft. Was haben wir noch?
Neubau, Grundstücksentwicklung.
Genau, also um die Liste vollständig zu machen von Sachen, die wir angefangen haben.
Genau, die wir auch machen, ne?
Die werden wir noch machen teilweise, ja.
Genau. Soll sich um das Thema Fokus drehen. Ja. Und wir haben den ersten Punkt, der sich folgt, formuliert: Fokus auf eine Assetklasse. Auf eine Strategie. Ja. Was würdest du sagen zu dem Thema, wenn du jetzt noch anfangen würdest, wenn wir jetzt noch anfangen würden, in diese Richtung, wo würdest du jetzt den Fokus setzen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also auf jeden Fall würde ich erstmal betonen, wie wichtig es ist, diesen Fokus zu setzen. Mhm. Weil die Liste, die wir jetzt gerade zusammen erarbeitet haben, das klingt jetzt lustig und ja, wir haben viel Erfahrung gesammelt, aber Hand aufs Herz, das ist nichts, worauf wir richtig stolz sind. Ne? Also wir sind auf vieles, was wir gelernt haben, können wir stolz sein, denke ich. Aber nicht, dass wir jetzt so viele Felder aufgemacht haben, ohne eins wirklich bis zum Ende zu durchdenken und aufzubauen. Das heißt, heute, wenn wir anfangen würden, dann würden wir, glaube ich, viel mehr bei unserer Kernkompetenz bleiben. Mhm. Bestandsaufbau im Wohnungssektor. Also wirklich nur auf Wohnungen, Langzeitvermietung fokussieren und da einfach wirklich hart die Strukturen dafür schaffen, bis zum Ende durchdenken. Und da immer mehr Objekte in diese Struktur reinkaufen, statt immer wieder ein neues Projekt anzufangen, ein neues Geschäftsfeld, wo du ja wieder neue Strukturen aufbauen musst. Man denkt so leicht, dass man sagt so oft so leicht, so Fix und Flip mache ich nebenbei ein Toll zum Generieren von EK, so als wenn das irgendwie so eine kleine Maschine ist.
Also die so einen Baum schüttelst
und dann genau, da kommt so Geld runter, so eine Maschine, wo du andrückst und da kommt so ein Ventilator Geldscheine raus. Genau. Das ist es nicht. Auch wenn man mit Wohnungen Buy and Hold und Fix und Flip betreibt, beides, muss man sich im Klaren sein, dass es erstmal zwei verschiedene Geschäftsfelder sind. Ich würde sagen, nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber es ist erstmal ein neuer Bedarf, der entsteht, wenn man schnell drehen will, kurzzeitige Finanzierung macht, einen Vertrieb braucht für den Verkauf. Jetzt einfach nur, um ein Beispiel rauszupicken. Klar. Ja, weil so bei Neubau ist es noch viel extremer. Ne? Da hast du ganz andere Anforderungen, als wenn du Bestandsobjekte kaufst.
Klar, und ich weiß noch, wir haben ja mal ein Gespräch geführt vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so muss es gewesen sein. Ja. Da haben wir noch das Aufleveln, die Entwicklung als Investor so gesehen, dass wir möglichst viele Assetklassen bedienen müssen oder wollen. Das heißt, wir haben uns damals überlegt, okay, wir haben jetzt schon Bestand angekauft, wir haben Wohnungen geflippt. Wir müssen uns ja irgendwie weiterentwickeln. Ein gestandener Investor muss ja auch Aufteilergeschäfte machen, muss ja auch Grundstücksentwicklung mal gemacht haben. Muss auch Neubau gemacht haben. Und heute wissen wir, das ist falsch, aus unserer Sicht zumindest. Ja. Wir würden es eben anders mittlerweile formulieren. Wir würden sagen, es ist sehr viel wichtiger als Investor in einer Asset-Klasse, in einer Strategie sehr gut zu werden, statt möglichst viele irgendwie anzudippen und irgendwie anzustrukturieren.
Ja, ja, genau.
Also ich glaube darauf.
Exakt. Ich könnte es nicht besser formulieren. Also im Prinzip ein gestandener Investor ist das Gegenteil von, er muss alles mal gemacht haben, sondern er muss sich in Selbstbeherrschung üben und bei dem einen Feld, für das er sich entschieden hat, bleiben.
Genau, also sucht euch eine Strategie, einen Fokus in diese Richtung und macht das auch über mehrere Jahre. Weil, ich vergleiche das ja immer mit einer Autobahn. Ne? Du kommst irgendwann auf eine Autobahn, willst auf die Überholspur und immer wieder kommen Ausfahrten. Und da kommen eben diese Themen, Aufteiler, Fix und Flip, Neubau, Sondervermietung und alles mit so einem blinkenden Zeichen,
wie in
Las Vegas.
Es ist wie so eine Leuchtreklame, man wird immer angelockt, weil ihr hört es ja bei anderen Folgen oder Erfolgsstories auf anderen Kanälen, ihr hört es immer wieder, Ideen, der ist durchgestartet mit Handwerkervermietung. Klar kann man mit Handwerkervermietung gut Geld machen und damit auch durchstarten, aber nicht, wenn man sie nur nebenbei 2 Stunden die Woche macht.
Genau, man muss aber lange genug dranbleiben, ne, um es auszuprobieren und sich fokussieren.
Genau.
Ich sehe das so, oder wir sehen das so, glaube ich, du würdest mir zustimmen, dass viele Wege nach Rom führen und viele Wege zum Ziel führen. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, ne, für eine Richtung, es gibt pauschal nicht den richtigen oder den falschen oder den einzigen Weg. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, in Richtung Sondervermietung zu gehen, dann kann das auch ein guter Weg sein, oder? Würde ich sagen.
Absolut, würde ich 100% unterschreiben. Und wir kennen ja auch die Leute, die super erfolgreich sind mit Sondervermietung. Aber die machen dann eben vor allem Sondervermietung und nicht nebenbei auch noch versuchen, den Bestand von 20 Mehrfamilienhäusern aufzubauen.
Ja, genau. Und das Ganze jetzt überleiten zum Punkt 2. Fokus auf einen Standort. Wir haben ja gesagt, wir haben in verschiedene Bundesländer investiert. Eben in Berlin, in Brandenburg, in Thüringen, NRW, Bayern.
Wieder nichts, worauf wir stolz sind.
Genau, also stolz nicht, worauf wir aber sehr vieles gelernt haben. Ja. Was würdest du sagen, was würden wir heute anders machen, bezogen auf das Thema Standort?
Ich glaube, als erstes würde ich sagen, ich würde nicht mehr da investieren, wo wir keine tiefe Ortskenntnis haben. Mhm. Wir erzählen es ja immer so gerne, was auch wirklich stimmt. Also da bin ich fest von überzeugt, dass wir in Brandenburg, also um Berlin herum, im Speckgürtel so gute Deals gemacht haben, weil wir uns die ersten 6 Monate, als wir gemeinsam losgegangen sind, uns wirklich die Zeit genommen haben und jeden Ort, in dem wir investieren wollen, vor Ort abgefahren haben, mehrmals, mit den Leuten auf der Straße gesprochen. Wir haben ganz oft besichtigt. Mhm. Wir haben versucht, ein Gefühl für die Lage zu kriegen, für die Arbeitgeber, für die Stimmung allgemein. Das war unglaublich wertvoll für das Kennenlernen der Lagen und das Entwickeln einer Ortskenntnis. Während wir in den anderen Bundesländern, die du genannt hast, eben nahezu gar keine Ortskenntnis hatten, beziehungsweise allenfalls Google-Ortskenntnis. Mhm. Also natürlich haben wir uns mit den Standorten befasst, aber halt nicht vor Ort. Mhm.
Ja, stimmt. Also wir haben uns schon sehr intensiv befasst mit den Standorten, aber zu wenig vor Ort. Das heißt, ich würde auch sagen, wenn wir neu anfangen würden, würden wir auf jeden Fall uns fokussieren erstmal auf einen Standort. Ich meine, das haben wir auch gemacht. Wir haben am Anfang einen Fokus gehabt auf einen Standort.
Am Anfang.
Und wir haben dann nur zu schnell, glaube ich, den Fokus oder den Standort geöffnet.
Ja.
Und das heißt, das würde ich, glaube ich, anders machen. Also auf jeden Fall anders heute machen.
Ja.
Ich würde länger an einem Standort bleiben, weil ich bin der Meinung, dass man schon dezentral investieren kann.
Ja.
Wenn man Strukturen schafft und sich dann die Zeit nimmt, um da sich einzuarbeiten in den Standort.
Ja.
Also ich würde gar nicht sagen, dass es zentral sein muss, unbedingt forever, ne? Nee, an dem Standort, wo man wohnt. Das ist immer gut, da anzufangen. Ja. Aber ich glaube, dass wir zu schnell erweitert haben
auf
die anderen Standorte.
Bin ich total bei dir. Also natürlich ist auch Diversifizierung ein Punkt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich ein Leben lang nur in einer Kleinstadt investiert, dann schafft man sich auch ein Klumpenrisiko, was auch wiederum große Nachteile haben kann. Genau. Aber der Punkt ist ja, man muss es ja nicht gleichzeitig tun. Diversifizierung heißt ja nicht, dass man gleichzeitig in 20 Standorten Suchprofile hinterlegt hat, sondern Diversifizierung kann, genau wie du es meinst, heißen, dass man sich die Zeit nimmt und erstmal 5 Jahre, 7 Jahre, was auch immer, man erstmal nur intensiv einen Standort beackert und wenn man diversifizieren will, dann rübergeht, aber dann auch wieder sich die Zeit nimmt.
Klar, und ich meine, das macht ja auch Spaß, ne? Das darf man nicht vergessen.
Klar,
Immobilien machen richtig Spaß und ich werde das ja nicht vergessen. Wir waren ja irgendwie monatelang unterwegs und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Wir haben auf der Straße, wir haben uns ins Auto gesetzt, mit den Leuten gesprochen, Flyer verteilt, beim Bäcker reingelaufen, einen Kaffee geholt, mit der Bäckerin gesprochen gleichzeitig.
Ja, ja.
Und das macht ja auch Spaß. Das heißt, nehmt euch ruhig Zeit, fokussiert euch auf den Standort, nehmt euch Zeit, erarbeitet euch diese Marktkenntnis, werdet ein Local Player, der wirklich weiß, ne? Sie müssen wissen, in welchen Mikrolagen gehen welche Wohnungen, zu welchem Preis. Dass ihr den Sweet Spot findet zwischen Quadratmeterkaufpreis und Vermietbarkeit.
Das ist ja auch ein Riesenaspekt von fokussiertem Investieren. Also jetzt einfach, um 2 Orte auszupicken, die wir konkret, wo wir investiert sind, die wir gut kennen. Nauen und Eberswalde bei Berlin. Ist ja kein Geheimnis, dass wir da investiert sind. So.
Das ist nicht die geheime Stadt.
Nee, das ist nicht die Stadt X, die wir schon erwähnt haben. Das Geheimnis lüften wir hier nicht. Aber Eberswalde, Nauen. Mhm. Also da fahren wir über 20 Mal jeweils wahrscheinlich, also in den Städten. Ja. So. Wenn wir in diesen Orten investieren, da brauchen wir keine Tools mehr wirklich, um, also jedenfalls in der Nähe von den Orten, in denen wir investiert, dann brauchen wir keine großen Tools mehr, um ein Gefühl für Kaufpreise und vor allem für die Vermietbarkeit zu bekommen, weil wir da schon 20 Mal neu vermietet haben im Laufe der letzten 6 Jahre. Diese Ortskenntnis, die kann uns keiner mehr nehmen. Mhm. Und die ist teilweise ja anders als das, was du auf den Portalen findest. Wenn wir jetzt ein paar Wohnungen, die wir haben in Eberswalde oder Nauen, vor allem bei Nauen war das ja noch krasser, wenn wir die bei zum Beispiel Pricehubble, was ja ein sehr, sehr starkes Tool ist zur Einwertung, ne, also
klar,
Pricehubble super, aber es sind da trotzdem Durchschnittswerte. So, und wenn wir das da jetzt eingeben und da jetzt eine bestimmte Miete rauskommt, ist es womöglich gar nicht die Miete, die wir da wirklich nehmen können, in dem Haus. Aber Pricehubble weiß ja sehr gut, wie der Marktdurchschnittswert ist, aber Pricehubble weiß weniger gut als wir, was wir in unserem Haus vermieten können oder ein Haus weiter.
Ja, exakt. Gerade Beispiel aktuell, ne? Wir diskutieren oder haben ja gerade heute über die Wohnung gesprochen, wo wir ausprobieren, okay, was geht besser? Eine 4-Zimmer-Wohnung, eine 5-Zimmer-Wohnung, braucht es ein Bad plus Gäste-WC?
Ja, richtig.
Also sozusagen diese fein granulare Ortskenntnis vor Ort, das kann ja auch von Straße zu Straße variieren. Und wir wissen mittlerweile genau in den Lagen, wo wir jetzt gut investiert sind, welche Wohnungsgrößen funktionieren, wie gut, wie ist die Vermietbarkeit, zu welchen Quadratmeterpreisen können wir 4-Zimmer vermieten, 5-Zimmer vermieten.
Ja.
Und das baut sich erst im Laufe der Zeit auf.
Absolut, genau. Heute am Flughafen haben wir gerade dazu gesprochen, dass in Eberswalde eine Knappheit nach 5-Zimmer-Wohnungen besteht. Also da gibt es fast nichts auf dem Markt mit 5 Zimmern. Und da hat man dann wirklich auch solide Mieter, die man nehmen kann. Teilweise vermieten wir die 5-Zimmer-Wohnung auf einen Quadratmeter für mehr als die 2-Zimmer-Wohnung.
Ja, genau, exakt. Das ist
echt eine interessante Feststellung.
Ja, und dann weiterer Gedanke zu dem Punkt Standort auch. Das eine ist ja Ortskenntnis, Marktkenntnis. Das andere ist aber auch das Thema Netzwerk.
Ja, total.
Ja, also kannst du ja ein bisschen vielleicht erzählen, wie ist das bei uns und was würdest du heute anders machen, wenn wir neu anfangen würden? Auch bezogen auf das Thema Standort, aber vielleicht im Hinblick auf das Thema Netzwerk.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke an einen bestimmten Makler zurück, den wir immer noch gut befreundet sind.
Mhm.
Von dem wir unsere ersten, also mit die ersten 5 Wohnungen bei Berlin gekauft haben. Du weißt natürlich,
ja, klar.
Klar. Den verstehen wir uns super, wenn derjenige sich angesprüht wird. Gruß.
Ja, liebe Grüße.
So, und was will ich sagen? Also wir haben uns sofort, bei der ersten Wohnung, die wir besichtigt haben, waren wir super schnell. Wir haben ans Telefon zum Hörer gegriffen, haben ihn angerufen und gesagt, wann können wir heute besichtigen?
Mhm.
Also sofort, weil wir ein Inserat auf ImmoScout gesehen haben, das genau auf uns ins Ankaufsprofil gepasst hat. Ne? 90-Jahre-Bau. Überschaubar große Wohnung in Bernau bei Berlin, schöne Lage, konnten wir uns gut aus und sind sofort hingefahren und haben quasi vor Ort mit Handschlag schon die Wohnung für uns reserviert. Der Makler fand es super, dass wir so schnell entschlossen waren. Das persönliche Bonding war da. Und so kam es dazu, dass wir 4 weitere Wohnungen in der Anlage von demselben Makler gekauft haben, ohne dass die jemals bei ImmoScout aufgetaucht sind. Und das würde ich, glaube ich, auf deine Frage antworten und sagen, ich würde versuchen, dass wir viel mehr solcher Makler in unser Netzwerk reinkriegen, wo wir uns persönlich gut verstehen, weil Hand aufs Herz, Immobilienbusiness bleibt trotz KI und der ganzen Tools ein People's Business.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und die Makler, mit denen man dieses Bonding hat, die einen als zuverlässigen, auch leistungsstarken, also finanziell leistungsstarken Investor wahrnehmen, diese Makler sind auch bereit, einen auch wirklich mit guten Deals zu beliefern, noch bevor sie in den weiten Trichter eingeführt werden, diese Deals.
Und eigentlich, wenn man das richtig macht, dann braucht man pro Standort 4, 5, 6 gute Makler.
Ja,
wenn die einen beliefern, wenn überhaupt. Also manchmal reichen die nach Standort auch 3, 4 Makler.
Ja.
Aber da muss man wirklich eine persönliche Verbindung aufgebaut haben. Das können auch rotierende Makler sein. Ne? Das müssen nicht immer die gleichen Makler sein. Aber ich denke an manche Makler, die wirst du auch kennen. Die verkaufen ein Mehrfamilienhaus, fahren dann erstmal 2 Monate in den Urlaub.
Ja, ja, klar.
Und melden sich dann bei uns wieder, wenn sie was verkaufen müssen oder möchten. Und wir können davon ausgehen, dass sie sich bei uns melden, oder der eine speziell, der dann wieder Verkaufsdruck hat. Und wir wissen, okay, wenn er sich nicht meldet, müssen wir jetzt nicht hinterher sein. Wenn er wieder was hat, dann kommt er wieder zu uns.
Genau, völlig richtig. Und dieses eben dieses persönliche Bonding, dieses gut kennenlernen, dass der Makler einen mit als ersten anschreibt, bevor er den Funnel öffnet, das kommt mit der Zeit. Und dafür muss man aber viele Touchpoints schaffen. Das geht nicht mit einem Treffen oder einer Besichtigung und dann nicht mehr wieder. Dafür muss man sich 5, 10, 15 Mal gesprochen, gesehen haben.
Ja.
Und das ist eben Fokus auf Standort bezogen. Ganz, ganz wichtig.
Na, und auch jetzt erweitert auf das Thema Netzwerk noch. Ich denke daran, wir haben einen Aufteiler zum Beispiel gemacht in der schönen Stadt Augsburg. Und das war ein Objekt, was ja erstmal einen sehr guten Eindruck gemacht hat, von den Zahlen her.
Ja.
Und da haben wir auch verschiedene Fehler gemacht.
Ja.
Und jetzt bezogen auf das Thema Netzwerk, haben wir es ja so gemacht, dass wir unser Handwerkerteam im Prinzip, unser lokales Handwerkerteam, was wir aufgebaut haben für Brandenburg, in die Autos gesteckt haben, um sie nach Augsburg zu bringen und da zu sanieren.
Ja.
Und das war, würde ich auch sagen, ein großer Fehler, oder?
Ja, also da legst du den Finger leider in eine tiefe Wunde. Also es war tatsächlich, im Ankauf war das ja ein guter Deal, da waren wir alle von überzeugt. Natürlich kam dann, muss man fairerweise dazu sagen, die Zinswende, und das hat den Verkauf dann unglaublich erschwert, aber das war nicht der einzige Fehler. Die Handwerkerlogistik war unglaublich erschwert durch die Entfernung. Viele der Handwerker, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen ja aus Polen, das ist ja kein Geheimnis. Ist ja,
wir sprechen ganz, ja beide Muttersprache,
genau, Polnisch. Ganz üblich. Aber die sind halt in der Nähe der deutschen Grenze, deutsch-polnischen Grenze, und damit ist der Sprung nach Berlin nicht weit. Nach Augsburg war er sehr weit. Das heißt, die hatten viel längere Fahrzeiten. Die haben uns viel mehr gecharged dadurch. Also wir haben ja einen Aufschlag von 10-20% pro Stunde gemacht. Allein dadurch, dass sie halt viel länger fahren mussten, von der Familie weg waren. Und wir hatten halt, das war ja auch ein Punkt, wir hatten ja viel, viel schlechtere Kontrollmöglichkeiten.
Exakt.
Weil wir waren ja viel seltener in Augsburg. Ist ja für uns kein Problem, ins Auto zu springen und eine Stunde nach Nauen rauszufahren. Aber nach Augsburg ist es ein anderes Thema. Und da ist uns auch ein bisschen Kontrolle verloren gegangen. Die Arbeiten, die auf Stunde erledigt wurden, die weiß ich nicht, ob wir da nicht drauf gezahlt haben, dadurch, dass die Handwerker auch wussten, also ich niemandem was unterstellen, aber wenn man weiß, dass man nicht kontrolliert wird oder nur ganz selten, dann arbeitet man zwangsläufig anders, als wenn man weiß, alle 2 Tage ist der Bauherr auf der Baustelle.
Würde naheliegen.
Logisch. Ne? Also das war echt ein Pain. Auf der anderen Seite, wie hätten wir es denn sonst machen können?
Klar.
Also wir hätten vor Ort dann erstmal uns wirklich, Klinken putzen müssen und ein lokales Handwerkernetzwerk für den einen Deal aufbauen müssen.
Ja, wir haben es uns so einfach vorgestellt, ne? Also zu einfach vorgestellt. Das heißt, es war nicht so einfach, dass die Handwerker einfach einsteigen und hinfahren das machen, sondern die ganzen Unwägbarkeiten, die du gesagt hast.
Ja.
Und jetzt im Gegensatz dazu, das macht richtig Spaß jetzt lokal, ne? Wir sind ja sehr gut in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen investiert. Und zum Beispiel Brandenburg, da haben wir unser Handwerkerteam.
Ja.
Und das Handwerkerteam kennt die Objekte. Die kennen unsere Standards. Die wissen in dem Objekt, wenn eine Wohnung frei wird, wissen die genau, welchen Laminatboden wir nehmen, welche Sockelleisten wir machen, was wir mit der Elektrik machen.
Exakt.
Und wir müssen, und das greift ja auch Punkt 1 so ein bisschen mit auf, wir müssen nicht immer wieder das System neu denken.
Exakt.
Wir müssen jetzt nicht nach Augsburg fahren, wo wir dann nicht mehr Bestand, sondern Aufteiler machen, wo wir einen neuen Zielgruppenmarkt irgendwie erschließen müssen, wo wir neue Strukturen schaffen müssen für die Kontrolle der Handwerker, neue Standards besprechen müssen. Und deswegen, ne, also es macht uns unglaublich viel Spaß, weil wir uns jetzt fokussieren.
Exakt.
Weil wir sagen können, in Brandenburg, NRW, machen wir Bestand, haben Handwerker, wir kennen unsere Standards und können das replizieren und wachsen.
unglaublich wichtig. Und ich will das auch noch beziehen auf zwei neuralgische Gewerke, die uns ja auch teilweise graue Haare gekostet haben. Zwei Gewerke, an welche denkst du, die uns besonders viel Spaß machen immer?
Meinst du vom Aufwand her oder von den Kosten?
Beides.
Elektrik und ja. Sanitär.
Exakt, exakt, die beiden, wir verstehen uns. Elektro und Sanitär / Heizung. So. Ja. Das Problem ist, was wir eben gesagt haben, das bezog sich ja vor allem auf Allrounder-Leistung. Da arbeiten wir vor allem mit polnischen Allroundern zusammen. Die konnten wir auch glücklicherweise nach Augsburg überhaupt schicken. Was würde ein Herr XY, ich will jetzt keinen Namen hier nennen, aber was würde ein deutscher Fachbetrieb, von mir aus Ein-Mann-Betrieb, der in Nauen Elektrofachbetrieb ist, lassen was Sie würde er sagen, wenn du sagst, kannst du mal ins Augsburg uns helfen mit der Elektrik?
Lassen Sie ihn Ingo nennen.
Lassen Sie uns Ingo nennen. Was würde er sagen?
Der würde sagen, er würde uns einen Finger zeigen.
Ja. Nicht präzisieren, welchen Finger? Das ist nicht der Zeigefinger.
Den Finger, genau.
So. Meistens ist es ja sogar schon, wenn du einen Nauner Elektriker hast, der will schon nicht die eine Stunde nach Eberswalde fahren, was auch in Brandenburg liegt. Also allein schon diese lokale Beschränkung ist unglaublich eng gezogen bei vielen Fachbetrieben. So, und kannst du auch überlegen, wie viel Elektrofachbetriebe und Sanitärs wir schon durch haben in den letzten 6 Jahren. Nicht jeder leistet ja gleich gute Arbeit. Nicht jeder hat die gleichen Preise. Also auch da dauert es doch, bis man diesen einen Fachbetrieb gefunden hat, mit dem man nachhaltig zusammenarbeiten will. Der fair preist, der auch ans Telefon geht, den man auch erreichen kann und nicht 3 Wochen hinterher telefonieren muss. Den Pain kennst du auch. Der dann auch wirklich zuverlässig liefert, dem man nicht 3 Aufgaben gibt und 1,5 werden erledigt. Der auch wirklich auch mal mitdenkt, bedarfsgerecht auch mit an unserer Strategie ausgerichtet mitdenkt und nicht immer mit der Bazooka reingeht und die gesamte Elektrik neu machen will, wenn man vielleicht nur eine Sicherung erneuern will. Also solche Punkte. Bis man diesen einen Elektriker hat, wo all die Punkte zutreffen, vergehen Jahre.
Ja, also exakt. Fokus auf einen Standort, vor allem im Hinblick auf die Marktkenntnis und das Netzwerk.
Exakt.
Ja, lass uns mal weiterdenken. Wir haben ja auch Punkt 3 uns aufgeschrieben, nämlich Fokus auf ein Ankaufsprofil. Wir haben ja jetzt gesagt, Aufteile Augsburg und Brandenburg und NRW und Co. Wir haben viele Sachen ausprobiert. Wenn wir jetzt neu starten würden, was würdest du sagen, Bodo, wie würden wir unser Ankaufsprofil definieren? Ja. Wir sprechen ja sehr viel darüber. Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, auch da, ja genau, auch da wieder kurz aus dem Schmerz heraus, dem Beweggrund heraus argumentiert. Wir haben ja auch nahezu alle Baualtersklassen durch, alle Arten von Objekten, die man machen kann. Und ich würde auch da versuchen, etwas mehr Fokus in die Art des Gebäudes reinzukriegen. Wir haben ja wirklich vom 90er-Jahre-Bau, der quasi frisch renoviert an uns verkauft wurde, bis hin zum nahezu Totalsanierungsfall aus den 20er Jahren. Haben wir quasi also alles durch, teilweise noch älter.
1880,
teilweise sogar, ne? Teilweise sogar 19. Jahrhundert.
Genau.
Haben wir alles durch. Und jedes Gebäude ist ja in sich anders. Klar, sowieso, also auch innerhalb einer Baualtersklasse. Ne? Auch 90er-Jahre-Bau ist nicht gleich der andere 90er-Jahre-Bau. Aber trotzdem, irgendwie sind die Strukturen in diesen Gebäuden ähnlicher innerhalb einer Baualtersklasse, als wenn man alle Baualtersklassen durchmacht. Also ich glaube, heute würde ich nicht mehr so weit streuen und das Ankaufsprofil komplett für alle Baualtersklassen festlegen, sondern ich würde vermutlich bleiben bei Gründerzeitbauten, also 19 bis 1920, um den Dreh und 90er Jahre, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie würdest du das jetzt rückblickend betrachten?
Ich glaube, ich würde es unterschreiben und wahrscheinlich noch 50er mit reinnehmen. 50er, vielleicht 60er, aber vielleicht wäre das auch wieder zu viel Defokus. Ich sehe das jetzt nicht so eng bei Altersklassen, ehrlicherweise. Ich glaube, da, wenn wir Handwerker haben, ne, sozusagen, wenn wir an einem Standort sind, Handwerker haben, können wir schon sehr vieles abbilden, zumindest sanierungstechnischerseits. Wo du, glaube ich, recht hast, was ich unterschreiben würde, ist das Thema Zielgruppe. Vor dem Hintergrund der Baujahre. Weil ich meine, das sind ja schon verschiedene Zuschnitte, ne? Verschiedene Grundrisse, verschiedene Aufteilungen. Und wenn wir da einmal besser verstehen, in einem Baujahr, welche Aufteilung wir haben, welche Zielgruppen für uns in Frage kommen, da würde ich auf jeden Fall den Fokus sehen auf den Baujahren. Wahrscheinlich auch 90er, 20er Jahre und eben vielleicht noch 50er, 60er, weil ich da auch eine gute Aufteilung sehe in den Häusern.
Ja, ja,
Zielgruppe. Vielleicht sogar 70er teilweise, ne? Also da würde ich persönlich keinen so engen Fokus setzen.
Fair. Warum, also wo ich da herkomme, ist ein Stück weit vom Sanierungsbedarf her. Weil die älteren Häuser haben in aller Regel naturgemäß einen höheren Sanierungsbedarf. Viele Gewerke sind einfach älter zum Zeitpunkt der Übernahme, außer du übernimmst gerade ein komplett frisch saniertes Objekt. Mhm. Aber das ist ja ganz selten, weil da macht man ja selten die guten Deals. Ne? Wir haben in aller Regel die Objekte gekauft, wo eben, die eben nicht so gepflegt wurden, weil da macht man halt die besseren Kaufpreise. So, wenn ich jetzt so einen nicht gepflegten Gründerzeitbau vergleiche mit einem Ende 90er Jahre Bau, hast du ja zwangsläufig ein viel überschaubares Risiko im Hinblick auf die Baulichkeit bei dem 90er-Jahre-Bau als bei den Gründerzeiten. Ja, also muss man schon sagen, du hast ja da schon manchmal irgendwas, was im Argen ist, irgendein Problem mit dem Holz, mit der Konstruktion, Feuchtigkeit im Keller. Will nicht sagen, dass das in 90er Jahren nie passieren kann, logisch, kann auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer.
Ja, also beides hat Vor- und Nachteile, ne? Ja. Weil ich glaube, wenn ein Haus schon 100, 110 Jahre steht, dann hat es schon sehr viel erlebt und sehr viele Fehler, wahrscheinlich alle Fehler, sind schon rausgekommen. Ja. Bei 90er Jahren wiederum ist er erst 30 Jahre alt, quasi noch ein Kind.
Fair.
Im Vergleich.
Fair.
Also deswegen finde ich beides gut,
beide
Baujahre. Und vielleicht noch erweitert jetzt gedacht auf das Thema Ankaufsprofil. Wir haben uns ja sehr fokussiert, eben wie du gesagt hast, auf liebebedürftige Häuser.
Ja.
Das heißt, die waren ja immer vermietet. Wir haben uns ja da schon dahingehend fokussiert. Das fand ich sehr gut, würde ich auch genauso wiederholen.
Ja.
Das heißt, wir haben gesagt, wir kaufen keine Ruinen. Keine leerstehenden
Ruinen. Ja, genau. Es waren keine Ruinen und keine leerstehenden.
Genau, die waren immer vermietet mit teilweise Leerstand. Ja. Das würde ich auch genauso wieder machen.
Absolut, ja.
Wir haben uns ferner fokussiert auf Underrent-Situationen.
Ja.
Das heißt, wo die Marktmiete deutlich unterschritten war.
Ja.
Weil wir gesehen haben, dass vermietete Immobilien über Ertragswerte verkauft werden, also über Renditen.
Ja.
Das heißt, schlechte Miete gleich schlechte Rendite, wenn man zu teuer verkauft. Das heißt, wir konnten gute Quadratmeterpreise realisieren. Absolut. Das würde ich genauso machen.
Ja.
Was ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, dass ich nicht zu kleinteilig kaufen würde.
Ja, sehr guter Punkt.
Den nächster Punkt. Das heißt, wir haben ja auch Häuser im Bestand. Also das kleinste Haus, was wir haben, hat 2 Einheiten.
Ja.
Das größte hat 40 Einheiten. Welches würdest du wieder kaufen?
Unbedingt das Mehrfamilienhaus mit 2 Wohnungen, die in Summe 60 Quadratmeter Wohnfläche haben.
Genau.
Da macht die Sanierung der Gebäudehülle besonders Spaß. Also im Ernst. Ist natürlich ein absoluter Trostpreis, wenn man ein Entwicklungs- oder zumindest teilweise renovierungsbedürftiges Zweiparteienhaus kauft mit 60 km Gesamtwohnfläche. Warum? Das Verhältnis von Gesamtwohnfläche, Gesamt quasi Außenfläche, also Kubatur zur Wohnfläche ist ein sehr, sehr, sehr schlechtes.
Mhm.
Es ist sehr ineffizient, da das Dach zu sanieren. Die Fassade, das Treppenhaus, die Heizung, die Kosten dafür verteilen sich einfach auf viel weniger Wohnfläche und dadurch sind sie pro Quadratmeter viel höher.
Mhm.
Und ein Painpunkt, der uns erst später bewusst ist, der Zeitfaktor. Wenn du so ein kleines Haus komplett sanieren willst, brauchst du nahezu den gleichen Projektmanagementaufwand wie für ein 40-Parteien-Haus. Mhm. Also du musst ja jedes Gewerk trotzdem mit Liebe füttern und zuverlässig umsetzen. Das ist doch ein riesen Pain, wenn du deine Zeit da noch auf den Quadratmeter berücksichtigst.
Ja, klar.
So, und diese Kosten- und Zeiteffizienznachteile führen uns dazu, dass wir zum Ergebnis gekommen sind. Also ich weiß nicht, jetzt nicht über den klaren Cut-Off-Wert haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, aber so ungefähr, also ein Haus unter 10 Einheiten ist jetzt nicht so attraktiv.
Ich spreche immer so ab 400 Quadratmeter Wohnfläche, wird es interessant, denke ich.
Oder hast du meistens so, sind ja meistens an 8 bis 10.
Ja, genau, so um den Dreh.
Ja, genau. So, nur ganz kurz jetzt vor euch klarstellen, das bedeutet jetzt nicht, kauft nur Mehrfamilienhäuser mit 10 plus Einheiten oder kauft gar nichts, neben Gottes Willen. Nein, aber wenn ihr eine Wohnung kauft, seid ihr doch Teil des Mehrfamilienhauses und da gilt genau das Gleiche. Und bei Wohnungen habt ihr es doch noch viel mehr in der Hand, sogar noch viel, viel größere Anlagen zu kaufen, viel, viel größere Anlagen zu kaufen. Also mit 20, 30, 40, 50 Einheiten. Da habt ihr diese Kostenvorteile noch viel mehr auf eurer Seite.
Und ergänzend auch, ich bin gespannt, ob du das auch so siehst oder so ähnlich. Ich denke mittlerweile, dass es einen Sweet Spot gibt im Einkauf. Das heißt, da sehe ich auch mal wieder in Coachings, an Beispielen auch bei unseren eigenen Objekten, bestimmte Objekte oder in bestimmten Objekten wurden schon bestimmte Maßnahmen umgesetzt.
Mhm.
Zum Beispiel wie Dämmung, wie Heizung.
Ja.
Und da kann man als Käufer dann in einem Sweet Spot einkaufen, wo dann der Verkäufer die Kosten, die er schon investiert hat, vielleicht in den letzten 5 Jahren, über den Verkaufspreis so wieder nicht rausbekommt. Das heißt, andersrum gedacht, es gibt immer wieder Häuser, habe ich ja gerade auch heute erzählt, wo man vielleicht denkt, man ist unter Marktwert.
Ja.
Wo man vielleicht bei 2.000 Euro einkaufen kann. Der Marktwert laut Pricehubble und eigener Marktkenntnis ist bei 2.500 Euro. Mhm. Wenn man aber, was man machen muss, auf die nächsten 10 Jahre mindestens die Maßnahmen sich anschaut, die man noch investieren muss, kommt dabei heraus, dass man zum Beispiel nochmal 1.000 Euro investieren muss.
Ja.
Und das heißt, okay, wenn ich jetzt einkaufe für 2.000 Euro, bin ich zwar erstmal unter dem Markt, aber was ist der Markt?
Ja.
Das ist ja nicht fest definiert.
Genau.
Wenn ich dann nochmal die 1.000 Euro dazu rechne, die ich investieren muss in den nächsten 10 Jahren, ja, bin ich bei 3.000 Euro. Und dabei eigentlich über Markt.
Genau.
Und das sehe ich halt auch mal wieder bei Objekten. Es gibt immer wieder Objekte im Verkauf, wo so neuralgische Gewerke schon umgesetzt wurden. Ja. Vielleicht in den letzten 10 Jahren, wo der Quadratmeterpreis dann aber vielleicht nicht bei 2, sondern bei 2,2 liegt, aber die Kosten für die nächsten 10 Jahre nicht mehr bei 1.000 Euro liegen, ja, pro Invest, sondern vielleicht bei 200 Euro oder 300
ja
Euro.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Safe bei dir. Und ich glaube, da sollte man dann wirklich einen Fokus legen auf Objekte, die keinen allzu hohen Sanierungsstau bei den neuralgischen Gewerken haben. Also schaut euch genau an, wie sieht das Dach aus, wie sieht die Heizung aus, wie sieht das Treppenhaus aus, wie sieht die Fassade aus, ist das Haus gedämmt? Weil das sind die Maßnahmen, die viel Geld kosten können. Ja, natürlich, Wohnungssanierung kann auch Geld kosten, aber diese Punkte, die treffen das Haus ja früher oder später auch. Diese Punkte kommen aber viel, viel seltener als eine Wohnungsrenovierung. Mhm. Eine Wohnungsrenovierung, also Renovierung im Sinne von neu streichen, vielleicht mal neues Laminat verlegen, etc., macht ihr nahezu bei jedem Auszug, vielleicht nicht bei jedem Auszug, aber sagen wir alle 10, 15 Jahre. Ein Dach macht ihr alle 50, 60 Jahre neu, wenn überhaupt. Der Dachstuhl, die Konstruktion müsst ihr vielleicht überhaupt nicht neu machen, selbst nach 80 Jahren nicht. Deswegen achtet im Ankauf darauf, dass ihr vielleicht dadurch nicht diesen maximalen Sanierungsrückstau einkauft, wo diese sehr, sehr teuren Gewerke, Dachstuhl, Dachkonstruktion, Dachdeckung, können super teuer werden, dass ihr das im vernünftigen Zustand kauft.
Genau, und das noch kurz erweitert, weil würde ich genauso unterschreiben, betrachtet die Sanierungskosten eben der nächsten 10 Jahre.
Ja.
Und macht nicht den Fehler, dass ihr einfach nur den Ist-Zustand bewertet, ne? Weil viele Immobilien rechnen sich im Ist-Zustand. Wenn ihr einfach nur euch anschaut, Kaufpreis versus Ist-Mieten, vielleicht nach der ersten Mieterhöhung, da können gute Renditen bei rauskommen. Ja. Wenn man aber dann die ehrliche Betrachtung macht und überlegt, soll Finalmieten, nennen wir das, ne? Wenn wir das Haus entwickelt haben, welche Mieter habe ich bei Neuvermietung versus Kaufpreis plus Sanierungskosten, um da hinzukommen zu dieser Vollvermietung, zur Marktmiete, dann sieht die Rendite nicht mehr ganz so gut aus. Das heißt, rechnet euch die Immobilien nicht schön, betrachtet immer Kaufpreis plus Sanierungskosten im Vergleich zu den Neuvermietungsmieten.
Exakt, ja.
So, und dann kommen wir zum vierten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben. Umgebe dich mit den richtigen Leuten.
Ja.
Was würdest du anders machen? Was würdest du vielleicht auch gleich machen in dem Kontext?
Also ich glaube, bei dem Punkt würde ich gar nicht so viel anders machen. Ich glaube, wir haben wirklich im Laufe unserer letzten 6 Jahre ein wirklich sehr, sehr geiles Netzwerk von Leuten aufgebaut, die alle für sich aus der unterschiedlichen Stoßrichtung herkommen, die mit Immobilien zu tun haben, teilweise auch nur am Rande, teilweise im Hauptberuf. Und man lernt da wirklich auch extrem viel dazu, wenn man sich mit solchen Leuten austauscht. Also ich denke jetzt einfach ein paar Leute, die jetzt zum Beispiel einer, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, der jetzt sehr krass durchgestartet ist. So, mit dem sich zu vernetzen und zu besprechen, was der jetzt im Ankauf hat, der hat das Ohr sehr nah an der Schiene. Vielleicht auch mal einen Deal zu machen, den er gerade nicht macht. Ja, also das, wie wir vorhin gesagt haben, Immobilien ist halt ein People's Business. Und es macht total Sinn, sich damit den richtigen Leuten zu umgeben.
Ja, und ich glaube, was wir schon irgendwie intuitiv auch oder vom Mindset, glaube ich, ganz richtig gemacht haben, wir haben Konkurrenz nie als solche so wirklich gesehen. Ne, wie man das irgendwie kennt aus der Immobilienbranche. Die Immobilienbranche ist ja häufig ein Haifischbecken mit so einer Ellbogenmentalität. Zumindest kenne ich das. Ich habe ja Immobilienwirtschaft studiert und war in Unternehmen tätig.
Ja.
Und ich kenne das, habe das kennengelernt als Haifischbecken mit Ellbogenmentalität.
Ja.
Und was ich bei uns immer cool fand, schon von vornherein, auch bei uns beiden, aber auch bei unseren anderen Partnern und im Netzwerk, wir haben immer Leuten gesagt, hey, wir wollen, dass ihr fliegt.
Genau.
Wir wollen, dass wir gemeinsam wachsen können und wir wollen euch die Flügel nicht stutzen.
Ja.
Ne, wir haben gesagt, wir werden gemeinsam groß, wir helfen euch, lasst uns gemeinsam helfen.
Ja.
Und das würde ich auch jedem empfehlen. Das heißt, denkt nicht aus dem Mangel heraus, mit Mangelstandpunkt, sondern aus dem Füllestandpunkt. Der Immobilienmarkt ist groß genug.
Ja.
Ihr könnt euch vernetzen, ihr könnt gemeinsam wachsen.
Absolut, absolut. Und nehmt wirklich die Leute, die mit euch am Markt tätig sind, nehmt die nicht als Konkurrenz wahr, nehmt die als Inspiration wahr und vielleicht auch als Dealzubringer. Also ich denke zum Beispiel an einen Geschäftspartner von uns, den kennst du auch, ich will hier keine Namen nennen, aber den habe ich auf dem ersten Stammtisch, wo ich mal war, in Berlin kennengelernt. Du kannst ihn zufälligerweise auch aus einer anderen Richtung. Und von dem, der der fischt im gleichen Teich wie wir, ne? Investiert vor allem auch in Berlin und Brandenburg, aber ich habe von dem meine zweite und dritte Wohnung damals gekauft und danach auch gab es immer wieder Deal-Opportunitäten, wo wir einen Schnittflächen gebildet haben.
Ja, und man tauscht sich halt aus, ne?
Man tauscht sich aus.
Wir rufen sie ja immer wieder an und fragen uns, hey, du hast den Neubau gemacht vielleicht, ne? Ja. Wie sind deine Erfahrungen? Dann ruft er uns an und sagt, hey, ihr macht da ganz viel Bestandssanierung.
Ja, genau.
Wie viel muss ich da kalkulieren? Also es ist einfach so ein großes Netzwerk und das macht tierisch Spaß, wenn man nicht aus dem Mangel herausdenkt. Wenn man einfach sagt, hey, wir sind einfach alle Investoren, wir können uns austauschen, wir können uns vernetzen und gemeinsam wachsen.
Absolut. Und das ist auch bezogen auf die, sag ich mal, inhaltlichen Geschäftspartner, die man braucht. Also ihr braucht ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, einen zuverlässigen Elektriker, einen zuverlässigen Sanitär. Die Leute können doch aus dem Netzwerk kommen.
Ja, klar.
Du bist auch gerade jetzt im Austausch, weil wir gerade ein anspruchsvolles Bauprojekt haben, wo wir eine sehr komplexe Prüfung oder Planung von Sanitär im Neubau jetzt umsetzen müssen. Und da kennst du jemanden gut, der aus der Masterclass, glaube ich,
genau.
Sogar. Genau, der dir jetzt helfen kann, das alles zu analysieren, zu planen und dir einfach wirklich unter die Arme greift, weil wir jetzt keine Experten im Sanitär- und Heizungsbereich sind. Nein, aber die Expertise können wir uns aus dem Netzwerk holen und das ist halt ehrliche Expertise. Weil natürlich könnten wir auch mit den Sanitärfirmen, die wir um ein Angebot gebeten haben, wir haben ja auch zwei Firmen, die angeboten haben, aber wenn wir die jetzt fragen nach einer ehrlichen Meinung, was jetzt nötig ist und wo wir einsparen können, kannst du dir vorstellen, wie ehrlich die Aussage sein wird. Ne? Also natürlich, die verfolgen ja auch ihre eigenen Interessen.
Ja.
Das ist jetzt ein Beispiel, ne? wo die neuralgischen Gewerke.
Ja, was aber, glaube ich, echt gut ist, ne? weil das will ich einfach mal betonen. Ich glaube, wir hatten nie falschen Stolz dahingehend. Kann man, so würde ich es formulieren.
Ja.
Ne? Das heißt, wir sind jetzt natürlich auch Jahre am Markt und wir sind Investoren. Und wir haben aber neue Projekte und immer wieder neue Aufgaben vor uns. Das heißt, durch diesen Defokus, den wir teilweise hatten, haben wir immer wieder neue Herausforderungen.
Ja.
Und natürlich können wir uns hinstellen und sagen, hey, wir sind jetzt die großen Investoren und wissen alles.
Nee,
aber das tun wir eben nicht, weil wir es nicht sind.
Sind wir nicht.
Wir versuchen auch immer zu sagen, ne, und nicht den Eindruck zu vermitteln, dass wir irgendwie allwissend sind. Wir lernen, wir machen Fehler, wir machen einiges richtig, wir wachsen und scheuen uns auch nicht davor, Fragen zu stellen und Leute dazu zu holen,
ja, genau.
Wenn wir mal was nicht wissen.
Und um Hilfe zu bitten.
Um Hilfe zu bitten.
Dafür sind wir da. Und es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Also gebt doch ins Netzwerk rein. Wenn ihr um Hilfe gebeten werdet, seht es nicht als nerviges To-Do oder so, sondern versucht da zu helfen, wo ihr helfen könnt. Jeder von euch hat eine Expertise, die er beisteuern kann.
Ja.
Und am anderen Ende profitieren alle davon. Ihr auf jeden Fall auch. Also das haben wir jetzt in den letzten 6 Jahren gelernt. Ich glaube, da würden wir gar nicht so viel anders machen. Und auch da kommt wieder die Magie vom Fokus zum Ausdruck. Natürlich, man lernt die Leute irgendwann kennen, mit denen man sich in der gleichen Gegend umgibt. Ne? Weil natürlich, wenn man ganz woanders dann wieder hingeht, dann muss man sich wieder ein Stück weit das Netzwerk neu aufbauen. Zum Teil jedenfalls. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da bleibt man in Kontakt, aber zum Teil fängt man wieder neu an.
Und gleichzeitig würde ich auch noch ergänzen, dass man schon mit einem Fokus netzwerken sollte. Und schon Opportunitäten nutzen sollte.
Mhm.
Was ich sagen will, ist, ich sehe das ja immer wieder, es gibt ja Stammtische, Netzwerktreffen und Co. Und gefühlt gehen ganz viele Leute zu ganz vielen Seminaren und ganz vielen Kursen und ganz vielen irgendwie Treffen, setzen zu wenig um manchmal, ne, sondern hören sich sehr viel Content an. Das heißt, man muss erstmal die PS auf die Straße bringen und lernen ganz viele Leute kennen und schaffen dabei vielleicht nicht so die tiefen Verbindungen. Das heißt, daraus abgeleitet, was wir, glaube ich, aber auch ganz gut gemacht haben in den letzten Jahren, würde ich aber so ableiten, ist lieber tief zu netzwerken mit weniger Personen, statt irgendwie in die Breite oberflächlich. Also wenn ich irgendwo zum Treffen gehe, versuche ich viel lieber mit 2 Personen gute Gespräche zu führen, als mit 10 irgendwie oberflächlich mich nur auszutauschen und Visitenkarten einzusammeln.
Ja, sehe ich auch so, Ja, ja, das Netzwerk in der Tiefe ist viel mehr wert als in der Breite.
Ja, genau.
Also zusammenfassend, Martin, ich glaube, da wirst du mir recht geben. Wenn wir eine Sache viel mehr beachten würden aus der Erfahrung, dann würden wir viel mehr Fokus auf Fokus legen und uns nicht mehr so zerstreuen.
Damit das Wort auch wirklich seine Bedeutung verdient.
Genau.
Wir haben euch jetzt einfach offen erzählt, was wir anders machen würden, wie wir aus unseren Fehlern gelernt haben, wie wir neu anfangen würden. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Fehler habt ihr gemacht, wie würdet ihr neu anfangen, welcher Gedanke hat euch vielleicht besonders geholfen.